Ja, Eva Meyer-Hausmann, Joachim Bergmann, wie fühlt man sich denn, wenn man mit einem anspruchsvollen politischen Programm zum Delikatesslieferanten dekadenter Hedonisten gerät?
Das ist schlechtes Kabarett, was uns, glaube ich, nicht besonders tangiert. Wenn das, was wir machen, Mainstream ist, ist das gut. Wenn es Mainstream wäre, wäre es gut. Wenn es Mainstream wird, ist es gut.
Der Vorwurf war ja eher ein bisschen anders, nämlich so, dass inzwischen die mit abgestumpften Sinnen vor sich hin vegetierenden Börsenspekulanten den Reiz brauchen, den das Neue, das Frische, das ihr so anliefert, bringt.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Bayern 3 hören. Ich glaube nicht, dass die Trigon-CDs kaufen. Und zum Mainstream muss ich sagen, wenn es Mainstream wird und wirklich alle anspricht, ist das das, was wir wollen. Ob dann ein Börsenspekulant dabei ist, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt.
Ich hab ehrlich gesagt noch nicht gesehen, dass zum Beispiel bei den, ich weiß nicht, manchmal Tausenden von Hans Söllner Besuchern von Konzerten, dass da einer die Börse jemals von innen gesehen hat.
Die verkleiden sich inzwischen.
Ja, das ist das, was man immer sagt, wenn man irgendeinen aus einer Zeit von Ende der 60er in den Pfoten hat, und dann muss man das so sagen. Ja? Das muss man sagen, weil es, weiß der Kuckuck, einen Joschka Fischer gibt, der jetzt da ist und sonst was. Aber es trifft uns wirklich nicht. Es trifft uns nicht, weil es nicht so ist.
Also ein bisschen wollte ich genau an diese Stelle natürlich hin. Mir, der ich aus der gleichen Zeit komme, stinkt es natürlich auch, dass ich dauernd als Jammerlappen oder als irgendwo wackeliger, möchtegern Weltverbesserer, der nichts erreicht hat, bezeichnet werde. Ich lasse aber die Argumente dagegen gerne dann von jemand sagen wie euch, die ja wirklich kreativ seid.
Aber das Wichtige ist, wir haben ja auch noch was vor. Ich meine, erstmal, das kann man ablesen, was es ist, kann man ablesen an unserem Bankkonto. Wo kein Pegelausschlag vorhanden ist, und man kann ablesen an dem, was wir machen, dass wir noch was vorhaben. Und wir sind nicht da stehen geblieben, wo irgendjemand reindichtet in irgendwelche, 68er Geschichten, dass sie da stehen geblieben sind und dass sie das noch plären und dass sie daran hängen. Daran hängen wir nicht. Wir hängen an der Gegenwart und an der Zukunft. Und die heißt einfach, was man machen will, das, was man an Musik machen will und was einen eigenen Charakter hat, zu machen.
Das ist es. Einen kleinen Blick auf die Geschichte, auf eure Entstehungsgeschichte, sollten wir trotzdem werfen. Ich meine, ihr kommt aus dieser Protestbewegung raus, die hat euch die Kraft gegeben und sicherlich auch das Umfeld und das kreative Potenzial, den Laden hier, so wie er ist, hochzuziehen. Ich kann mir vorstellen, das war am Anfang ganz schön schwer zu organisieren.
Das war überhaupt nicht schwer zu organisieren, weil das einfach den Charakter der Notwendigkeit für die hatte, die daran beteiligt waren, die das wollten. Und das waren in den 60ern ja viele. Und das war sozusagen ein eigener Bereich, der sich gegen die Mainstream-Gesellschaft abschottete und aber auch stärkte. Das heißt, wir hatten zum Beispiel, wir haben mit der ersten Platte, die hieß Arbeitersache München, wir befreien uns selbst, was nach heutigen Maßstäben musikalisch gesehen eine schlechte Songgruppenplatte war, weil wir nichts anderes hatten damals oder konnten. Und da haben wir dann über, ich glaube, 30 linke Buchläden etwa 10.000 Platten verkauft. Wir wussten selber nicht, wie uns das war. Einfach, die gab es. Die gab es in allen Städten, die gab es in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg und München. Und die Szenen, das war natürlich nicht das, wo wir stehen bleiben wollten, weil das war natürlich für uns, für den inneren Bereich, der sich aber auch etwas gönnen wollte und etwas brauchte an Musik. Aber es war eigentlich in der bestimmten Gesichtspunkt natürlich gegenüber der Gesamtgesellschaft schwerer, aber es war für das, was wir machten, intern, und war es eigentlich leichter. Weil heute musst du, um irgendjemanden in den Medien und so zu finden, etwas, was nicht schon da gewesen, was nicht angesagt ist, davon zu überzeugen, dass er was macht, das ist viel schwerer wie damals halt, 10.000 Leute davon zu überzeugen, dass du solche schrägen, komischen Lieder, dass sie die brauchen.
Das heißt, das, was so im Rückblick heute oft Chaos, Anarchie und so weiter genannt wird, das hatte durchaus vernünftige und lebensfähige Strukturen, aus denen man einen gut wirtschaftenden Geschäftsbetrieb aufbauen konnte?
Das weiß ich nicht, ob das ein gut wirtschaftender Geschäftsbetrieb ist. Das glaube ich leider Gottes immer noch nicht. Aber man kann es machen, das ist es. Man kann es machen und man kann es seit 30 Jahren machen. Und das ist ja eigentlich die beste Erfolgsmeldung, die man sagen kann. Weil wenn man anguckt, was wir machen und vergleicht mit dem, was es ansonsten gibt, dann ist es einfach eine Erfolgsmeldung.
Nun ist ja so, dass ein Verlag, ein Verleger nicht immer von Haus aus das Geld hat, das er für seine Produkte und für seine Produktionen braucht. Er muss sich das leihen, er muss zu Banken. Und ich kann mir vorstellen, dass die Türen von den Bankhäusern, vor allen Dingen, sagen wir mal, auch so Anfang der 70er, wo ja eine große Empfindlichkeit auch auf der Seite des Kapitals gegenüber jeder Form von Widerständigkeit oder Nicht-Gleichgeschaltetheit da war, dass es nicht einfach war, zum Beispiel Geld zu besorgen. Wie habt ihr das geschafft?
Wir brauchten nicht zu Banken gehen, weil die Banken uns nichts gegeben hätten. Die Banken haben dir was gegeben, wenn du gesagt hast, du hast ein Haus oder du hast eine Lebensversicherung oder du hast eine Großmutter, die dafür birgt. Und da wir das alles nicht hatten, haben die Banken uns kein Geld gegeben, aufgrund von Geschäftsentwicklungen, die ja zum Teil wirklich auch sehr schön anzuschauen war. In bestimmten Jahren haben wir wirklich erstaunliche Entwicklungen gemacht. Aber auch da in der Zeit gab es keinen Bankmenschen, weil es halt einfach keine Ökonomen sind, weil es einfach Bankmenschen sind, die im Grunde vom Zins leben und nicht davon leben, dass sie von irgendwelchen wirtschaftlichen, lebendigen Prozessen leben. Da haben wir kein Geld gekriegt. Das Geld haben wir nur gekriegt aus unseren Umgebungen, von uns selbst, durch Selbstausbeutung und durch Freunde, Leute, die das geschätzt haben, die uns das geliehen haben und so weiter.
In dem Beitrag von Martin Hufner kam ja so ein bisschen kritisch durch, dass ihr weniger in die, man nennt das heutzutage ja schön so, in das Artist Development investiert, was auch immer das heißt. Oft sind das ja Tanzschulungen und Make-up-Studio-Beratungen, sondern dass ihr auf eigentlich fertige Künstlerpersönlichkeiten setzt, mit denen kooperiert. Nein?
Nee, also das ist, ich meine, das ist jetzt, hinkt eh das Ganze, aber wir setzen nicht auf fertige Künstlerpersonen, sondern wir setzen darauf, dass Künstler wachsen. Das heißt, es gibt Menschen, die fangen bei uns an, die bringen was, das finden wir ganz schön. Man weiß, das ist bei Weitem noch nicht das Potenzial, was der Mensch hat, aber man sieht, okay, er hat Spaß dran, er macht was, was nicht alle machen, aber er macht was, was vielen Spaß machen könnte, und dann begleiten wir die Prozesse.
Da gibt es, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel von so einem Prozess, die Russendisco, könnte man die da mal...
Ja, am Rande, aber ich glaube, eher ist zum Beispiel, wäre jetzt so eine Band wie die No Goods ein Beispiel, die damals zu uns kam, nachdem sie lange Zeit englische Texte gemacht haben, mit dem Wunsch, deutsche Texte zu machen, sind sie zu uns gekommen. Wir haben in einem Prozess von einem halben Jahr eigentlich mit denen gearbeitet, an den Texten, an der Umsetzung, wie man es machen kann, jetzt ohne die zu bevormunden, sondern wir sind einfach mit denen mitgegangen in so einem kreativen Prozess. Da sind die vielleicht ein gutes Beispiel gewesen. Und so haben wir dann 3-4 CDs gemacht, die sind gewachsen damit, und gut, es ist einfach so, dass wir der Meinung sind, dass Kreativität auch Zeit braucht.
Und sie,
genau, sie sind immer noch nicht erfolgreich.
Naja, aber ihr habt natürlich solche Heroen wie Walter Mossmann zum Beispiel. Da habt ihr im Repertoire die alten Stücke aus der guten alten Zeit, und die legt ihr ja jetzt auch, glaube ich, wieder neu auf. Er hat ja dann einen Preis bekommen in Rudolstadt. Wie war das überhaupt, als die Grenzen aufgingen? In der DDR gab es ja eine riesen Folk-Bewegung, und ich könnte mir vorstellen, dass euch da fast ein bisschen Konkurrenz zugewachsen ist durch so ein Label wie Buschfunk oder so.
Gar nicht. Überhaupt nicht. Also wir haben ja mit Buschfunk, wir kennen den auch, der Buschfunk, wir mögen den auch sehr gerne. Und sind auch, wir sind immer auf Messen in Leipzig und in Frankfurt. In Leipzig haben wir immer sehr nah beieinander einen Stand. Und es ist wirklich so, dass wir vor diesem Stand stehen und wir kennen nichts von alledem. Und auch der Herr Buschfunk steht vor unserem Stand und staunt, was es alles gibt, und kennt
völlig,
es eigentlich.
Zwei völlig,
es gibt
fast
keine
völlig getrennte Kulturen, Szenen, kann man wirklich
ja
sagen.
Ja, total.
Das nach wie vor.
Ja. Fast nach wie vor, ja.
Nun habt ihr aber auch völkerverbindende Interpreten. Ich denke an Attwinger, die verbinden ja zumindest die Deutschen und die Österreicher. Ja. Hören wir doch da mal in ein Stückerl rein.
Ja. Kalender heißt es.
Kalender heißt Zürich. Mhm.
Easy. Ich hab in Kalender geschaut, heute geht der Wind. Dann kommt ein wenig ein Lifterl und die Wolken, die verschwinden. Und ich hab in Kalender geschaut, heute geht der Wind. Das so ist und nicht anders ist, wer hat denn das bestimmt? Und ich hab in Kalender geschaut, heute geht der Wind. Um das, um was es geht, geht alles, das ändert sich oft geschwind. Und ich hab in Kalender geschaut, heute geht der Wind. Das schaut von vorn anders aus, ganz anders wie von hinten. Und ich hab in Kalender geschaut, heute geht der Wind. Im Häfen ist ein Loch drin gewesen, wo Zuppen außer Rind. Und ich hab in
Mattwinger aus dem Trikont-Katalog. Das sind ja so ein bisschen die Stars, die wahrscheinlich auch bei Ludwig Beck am Rathauseck sich prima umsetzen, ähnlich wie Ringsgwandl oder so. Da erreichen sie wahrscheinlich fast Pop-Größenordnungen, oder?
Also das sind schon Sachen, die wir jetzt eigentlich konstant auch relativ gut verkaufen, klar. Aber es gibt auch andere Sachen aus dem Trikont-Katalog, die für uns vielleicht fast noch mehr umsetzen, so Sachen wie finnischer Tango zum Beispiel, sind Sachen, die wir ständig in großen Mengen nachziehen müssen, zum Beispiel, das wäre jetzt so eine Sache, oder zum Beispiel die La Paloma-CDs, was ja auch schon eigentlich eine recht verrückte Idee ist. Das muss man sich auch erstmal trauen, 4 Compilations zu machen mit einem Lied, aber es funktioniert hervorragend.
Ja, dann hören wir doch mal in so einen finnischen Tango rein, würde ich sagen. Kurz. Ausgesprochen politisch, würde ich mal sagen, ist diese Musik ja nicht. Oder ist sie doch politisch? Ich schaue in die Runde. Hat sich ein bisschen was an eurer Repertoirepolitik verändert seit den späten 70ern oder in der Zeit der 80er? Oder verteilt ihr anders?
Radikalisiert hat sich unser Konzept. Nach dem Motto, was der Godard in den 60er Jahren gesagt hat, Filme, politische Filme machen oder Filme politisch machen. Und wir machen Musik politisch. Und das muss, da muss kein Wort politisch drin vorkommen. Es ist einfach die Tatsache, dass es die Seele irgendwelcher Leute ausdrückt. Und das ist in der welt absolut politisch genug.
Jonathan Fischer, das ist dann eigentlich Ihr Feld. Und das decken Sie vom Content her ab, oder ist das ganz schief?
Nein, also ich bin bestimmt kein politischer Zusammensteller von CDs, sondern die Musik ist politisch per se, aber sie gefällt mir nicht, weil sie politisch ist, sondern sie gefällt mir, weil sie Soul hat, sage ich mal so, ja, weil sie Soul hat. Das ist afroamerikanische Musik, das kann auch Musik sein aus anderen Teilen der Welt, aber dass sie Soul hat, heißt, dass sie Seele hat, dass sie was ausdrückt von der Lebenswirklichkeit, ohne dass sie die sklavisch jetzt beschreibt. Aber das sind solche Projekte wie Down and Out, wo wirklich tragische Songs der Südstaaten, die man heute in den Charts nicht findet. Wenn man heute in den Charts schaut, das ist Party, Champagner, Seidenlaken und die entsprechenden Videos, das hat seine Berechtigung, aber die andere Seite wird ausgeblendet. Und diese andere Seite, die mich schon immer fasziniert hat, versuche ich über Trikont rauszubringen.
Und das gelingt über Strecken taktlos heute live aus dem Trikont Verlag in München-Giesing. Bei uns zu Gast Eva Meyer-Hausmann, Frau Trikont, Herr Trikont, Joachim Bergmann, Markus Kesenheimer. Er leitet die Abteilung Weltmusik und O-Ton im Kaufhaus Ludwig Beck. Und Jonathan Fischer, den Sie gerade gehört haben, ein Journalistenkollege und ein Redakteur hier bei Trikont, könnte man fast sagen. Wir machen einen kurzen Break, bevor wir einen Blick auf die Branchenentwicklung so ein bisschen im Allgemeineren werfen. Gleich gibt es die sehr traditionsreichen Taktlos-Nachrichten, gelesen von Annette Wunsch. Zuvor aber singen uns Hans Söllner und Dennis Rieger noch das Lied vom bayerischen Krautmoo. Ich hoffe, ich habe das noch bayerisch genug aussprechen können.
Bayerischer Krautmoo.
Bayerischer Krautmoo, jetzt passt besser.